Kommen wir zu der Predigt. Ich habe ja vorhin gehört, ich habe so die vom Herrn gegebene Aufgabe, für Ernährung zu sorgen. Das muss natürlich der Heilige Geist machen. Wenn er es nicht macht, dann kämen doch nur sehr, sehr dürftige und dürre und nicht ernährende Worte aus meinem Mund. Es geht heute wieder über das Thema, die zweite Predigt darüber, Frucht haben, Frucht entwickeln, Frucht bekommen und Gebetserhörungen. Dieser Zusammenhang ist fantastisch. Er baute mich selbst auf zu Hause erstmal, als ich das mir alles vergegenwärtigte. Da gibt es nämlich wirklich einen Zusammenhang, eine Beziehung zwischen der Tatsache, dass wir Frucht im Sinne von Charakterfrucht, biblisch exakt im Sinne von Frucht unseres neuen Geistes, den wir bekommen, der uns gegeben wird, wenn wir in einer bestimmten lebensgeschichtlichen Situation unser Leben Jesus übergeben und uns trennen von alten Konzepten und von der Ergebenheit an uns selbst. Dann werden wir neue Menschen und wir bekommen einen neuen Geist. Und dieser Geist entwickelt, so sagt uns das Wort und auch die Erfahrung, wenn wir dem Wort folgen, dieser Geist entwickelt Frucht. Frucht im Sinne von Charakterprägung, Charakterveränderung, schöne Dinge, die sich, schöne Prozesse und ein schöner Ertrag, der sich dann ergibt aus unserem Wesen heraus, wenn wir dieses dem Herrn übergeben und er uns ernähren kann. Und daraus, ihr Lieben, resultieren Gebetserhörungen. Und ich denke, es ist schon ein spannendes Thema. Wer hat nicht gerne, dass er regelmäßig Gebetserhörungen bekommt? Ich denke, das geht uns auch allen so. Und Gott erhört ja sehr gerne unsere Gebete, auch wenn es manchmal so scheint, als ob er so zögerlich ist und wir zu wenig Gebetserhörungen haben oder vielleicht nur hin und wieder mal eine oder vielleicht gerade dann, wenn wir in ganz großer Not und in der Klemme sind. Okay, das ist auch schön. Aber das Thema, das ich so euch vorlegen möchte, das handelt eigentlich von durchgehenden Gebetserhörungen. Systematisch sollen deine Gebete erhört werden. Und das Schlüsselwort dazu, das haben wir bereits kennengelernt vor 2 Wochen, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben. Es steht in Johannes 15, Vers 16, wo wir lesen, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht. Darüber haben wir gesprochen, wir müssen eine Hingehgemeinde sein, nicht eine Kommgemeinde, dass ihr hingeht und Frucht bringt, da ist der Begriff, und eure Frucht bleibe, auch das ist wichtig, damit ist besonders wichtig, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Wir sollen diese Frucht entwickeln und dann, wenn sie da ist, wenn wir schon etwas haben, sollen wir noch mehr bekommen. Dahinter ist dieses göttliche Prinzip, schwer verstehbar, aber durchgehend im Reiche Gottes vorhanden und wirksam. Wer hat, dem soll gegeben werden. Also, es ist legitim, Gebetserhörungen haben zu wollen. Keiner schäme sich über den Gedanken und diesen Wunsch zu erleben, dass deine Gebete erhört werden. Es ist absolut legitim. Lasst uns nicht übergastig sein und sagen, das brauchen wir nicht, das brauchen wir sehr wohl. Aber eben nachdem diese Frucht sich bei uns entwickelt hat, dieses veränderte Denken, diese veränderten Empfindungen und Zielsetzungen, Motivationen, das ist gemeint. Gott fühlt sich dadurch verherrlicht. Lasst mich gleich am Anfang diese beiden Bibelstellen, Johannes 15, 7 und 8, euch präsentieren, die nachher noch einmal drankommen und die ganz, ganz gewichtig sind. Johannes 15, 7 und 8, sonst lese ich sie schnell vor. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also ihr seht, der Vater fühlt sich verherrlicht durch dieses Gesamtgeschehen, dass wir Frucht bringen und in dem Zusammenhang auch Gebetserhörung erfahren. Das ist dem Herrn wichtig, das hat er gerne, so sieht er seine Ehre gesteigert. Und das ist übrigens erst Jüngerschaft. Dadurch realisiert sich Jüngerschaft, also dieses Verhältnis von uns zu unserem Herrn, dass wir seine Schüler werden. Erst wenn wir an der Stelle angelangt sind, beginnen wir zu lernen, dann kommt ein Lernvorgang in Gang. Nun, ihr Lieben, was würde aber geschehen, wenn wir ohne diese Voraussetzung, nämlich dass wir Frucht entwickeln in unserem Charakter, die Unterstützung des Himmels für unsere Bedürfnisse bekämen im Sinne von Gebetserhörungen? Was würde dann geschehen? Erstens, kann es nicht geschehen, aber was würde geschehen? Die Bibel sagt dazu einiges. Ich möchte euch dazu einen ziemlich deftigen Text vorlesen. Aber es ist kein Grund, mich dafür zu entschuldigen, das steht in der Bibel. Und dieser Text, er beschreibt die Situation und wir können immens viel daraus lernen. Wir müssen heute lernen, ihr Lieben, um nachher dann auch wirklich das zu erfahren. Ich lese vor aus Jakobus 4, die Verse 3 bis 6. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet? Eifersucht, nein, das muss ich anders übersetzen. Der Geist, den... Ja, diese Übersetzung ist verkehrt, absolut verkehrt. Einfach hört die richtige Übersetzung. Der Geist, den Gott in uns hat wohnen lassen, eifert und begehrt, in Klammern, unser. Das ist die Übersetzung, die korrekte. Okay, lesen wir weiter. Und er gibt aber desto größere Gnade, deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Ich will den Zusammenhang verdeutlichen. Und wenn man ihn verstanden hat, dann passt diese Bibelstelle fantastisch hinein in dieses ganze logische Wahrheitshintergrundwerk hinter dieser Herausforderung und hinter dem Angebot, dass wir erhörlich beten sollen. Gemeint ist Folgendes. Diesem Empfänger des Briefes des Jakobus hatten offenbar einen solchen Lebensstil entwickelt, dass sie Gebetserhörungen, die sie offenbar zunächst einmal doch bekommen haben, einfach genutzt haben und missbraucht haben und vergeudet haben, um zwar zu ihrer eigenen Lust. Nun könnte man fragen, und die Frage ist total legal, wozu denn sonst? Nun, ich würde es so beantworten, wir sollen Gebetserhörungen bekommen zu Problemlösungen, die nötig sind, und dadurch auch zu Steigerung von Freude und Wohlergehen. Aber unsere Gebetserhörungen sollen nicht unsere primäre Lustgeber sein. Und das war offenbar der Fall bei den Leuten hier, an die sich Jakobus gewandt hatte. Die haben die Gebetsantworten, die Segnungen des Herrn wirklich benutzt, um daraus ihre Primärlust zu beziehen. Das ist der Hintergrund. Und deswegen wurden diese schönen Erfahrungen oder die jeweiligen Dinge, die sie bekommen haben, oder auch Menschen, sie wurden ihre Idole. Und deswegen nennt der Heilige Geist sie in diesem Wort, das ich vorgelesen habe, Ehebrecherinnen im Sinne von geistlichem Ehebruch. In dem Sinne, hört zu, das ist total logisch und verstehbar. Wer will, kann das verstehen. In dem Sinne, dass Gott feststellt, wenn Menschen, Nachfolger Jesu, geisterfüllte Nachfolger Jesu, die den Herrn bitten um Segnungen, aber letztlich nur aus dem Grund, um von dort her ihre Hauptlust, ihre Hauptfreuden zu beziehen, dann machen sie aus diesen Dingen, die sie erfahren, Idole Und das ist ein geistlicher Ehebruch insofern, weil Gott selbst, er als Person, nicht mit seinen Gaben und Geschenken, sondern er als Person unser Hauptlustgeber sein will. Danke dafür. Und wenn man das verfehlt, wenn man die entscheidenden Impulse und Freuden und Gelüste und Erfüllung und Anregung aus der Welt der Dinge, meinetwegen auch der Menschen und Umstände, und sei es durch Gebetserhörungen bekommt, ist man auf der verkehrten Spur. Dann lebt man vom Verkehrten. Und das ist dann indirekt Feindschaft gegen Gott. Wie soll es nun sein? Und das kommt nun in diesem nächsten Vers, den ich korrigiert habe. Wir haben über diesen Vers gebrütet und haben ihn in Zusammenarbeit mit mehreren Griechen, also ich meine Leute, die Griechisch können, doch besser übersetzt. Steht übrigens auch so in der Lutherbibel. Da ist Folgendes gesagt. Meint ihr, der Geist, den Gott in uns hat wohnen lassen, meint ihr, dass es umsonst gesagt ist, dass der Geist, den Gott in uns hat wohnen lassen, uns begehrt und um uns eifert? Dahinter steht also die ganz einfache Aussage, der Herr, der unsichtbare Gott, will durch den Heiligen Geist, die dritte Person Gottes, uns so nahe sein, uns so stark begegnen, uns so stark füllen mit fühlbaren Segnungen, mit seiner Anwesenheit, mit Liebe, mit seiner Gegenwart. Das Wort Gegenwart in der Schweiz, das hat mich, ich brauchte einige Zeit, um es zu entziffern, aber ich habe es schließlich geschafft. Ja. Ich habe mal gefragt im Auto heute oder gestern, was heißt Gagabat? Gagabat. Keiner hat es gewusst. Das heißt Gegenwart auf Schweizerisch, Schweizerdeutsch. Zurück zu dem, Entschuldigung, Mini-Ausflug. Zurück zu dem, was ich sagen will. Der Heilige Geist will eine Atmosphäre von Geborgenheit und von Freude und von Frieden und Liebe und Liebesgefühl. Ich rede nicht von einem Wissen über Liebe. Das reicht nicht aus. Ja? Liebesgefühl, ich muss es mal so sagen, für manch einen unter uns plump, aber das ist einfach notwendig. Die Dinge sind erfahrbar. Der Heilige Geist will uns das schaffen, sodass wir wirklich uns geliebt fühlen und total angenommen fühlen. Und wir sagen und spüren und fühlen, das ist es, das ist es, das ist Leben. Davon redet das Wort. Der Heilige Geist, er liebt nicht nur, er begehrt dich sogar. Interessanterweise, das Wort Begehren steht wirklich da, sogar mit Eifersucht. Er will derjenige sein, der allein alles Entscheidende tut. Er wird dabei manche andere Dinge und Umstände und Personen mit einbeziehen, aber die entscheidenden Impulse, das, was das Leben lebenswert macht, kommt von ihm, kommt wirklich von ihm. Er begehrt so, dass auch, deswegen auch die Wahl des Wortes, dass auch er, der Heilige Geist, Gott also, davon etwas hat. Wer begehrt, möchte geben, aber auch selbst einen Nutzen haben. Und ihr Lieben, ihr solltet wissen, wir sind für den Herrn nicht irgendwelche therapeutische Personen, die beglückt werden müssen, sondern Gott ist uns so nah und wir sind für ihn so wichtig, dass er das selbst als unheimlich schön und erfüllend erlebt, mit uns zusammen zu sein. Das meint das Wort. Und nun geht's weiter. Zwischen diesem Wort und dem nächsten Satz, den ich vorgelesen habe, ist noch ein Inhalt einbezogen, der jetzt nicht ausgedrückt ist, nämlich folgender. Wenn wir uns lieben und beglücken und begehren lassen, wenn wir das zulassen, wenn wir sagen, ja, wir wollen das, ich nehme das an, du willst das, dann ist das in den Augen des Heiligen Geistes und damit vom Vater und von Jesus so schön und so kostbar, dass er darauf sagt, auf die erste Wohltat, nämlich dass du meine Liebe annimmst, sollst du noch mehr bekommen. Je mehr du dich lieben lässt, desto mehr Gnade bekommst du. Habt ihr das verstanden? Nochmal. Es bleibt bei dem Prinzip, wer hat, dem soll gegeben werden. Der Herr sagt dir, ich will, dass du nicht alleine herumlungerst irgendwo auf dieser Erde und immer nach Sinn und nach Erfüllung und nach Liebe und nach dergleichen suchst, sondern ich will dir begegnen. Du sollst richtig satt werden. Ich will, dass du das erlebst, wie gut das tut. Und wenn wir das zulassen, dann ist das in den Augen Gottes ein Stück Demütigung, indem wir eingestehen, ja, ich brauche das. Ich brauche es, geliebt zu sein. Ich muss diese Liebe haben. Ich habe in mir nicht so viel, eigentlich gar nichts, dass ich davon leben könnte. Ich brauche das. Ich nehme das an. Und das ist eine Bezeugung von Wahrheit und von Echtheit. Sprich Demut. Und daraufhin sagt das Wort Gottes uns, je mehr du dich lieben lässt vom Heiligen Geist, desto mehr Gnade bekommst du anschließend, um noch mehr zu bekommen. Denn dem Gnädigen ist der Herr, dem Demütigen ist der Herr gnädig. Umgekehrt. Dem Demütigen ist der Herr gnädig. Und weil ihr wisst, dass Gnade all das ist, was von Gott kommt, und weil von Gott nur Gnade kommt, können wir davon ausgehen, dass wir auf diese Art und Weise sehr viel bekommen. Und das entspricht einem fantastischen Wort, das ihr alle kennt. Psalm 37, Vers 4. Was steht dort? Gut. Ich bin überrascht. Ich sage es einmal alleine, denn wir als Chor, ja, habe deine Lust an dem Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Habe deine Lust an dem Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht, wörtlich begehrt. Ihr Lieben, da haben wir dasselbe Prinzip. Es gibt also diese Krönung und diese Bestimmung für unser Leben, dass wir Lust vom unsichtbaren, aber doch erweisenden Gott bekommen. Erlebbare, spürbare, aufbauende, wohltuende Lust. Und wenn wir die haben, dann kann Gott sozusagen gefahrlos, in Anführungsstrichen, uns alle anderen Freuden geben, weil wir nicht mehr darauf abfahren und indirekt uns abhängig machen von den minderwertigen, sekundären Freuden, denn wir haben das noch Bessere entdeckt. Und dieses geistliche Grundgesetz ist eben auch enthalten in dem Bibelwort, von dem wir ausgegangen sind, Johannes 15, Vers 16. Wenn diese göttliche Lust im Sinne von Frucht, Galaterbrief, Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Langmut, Sanftmut, Demut, Glauben, Keuschheit, eins fehlt noch, aber das reicht schon, ganz schön, Entschuldigung. Wenn wir das so erleben, das ist Gott in Aktion in unserem Herzen, dann bekommen wir alles andere. Wir haben vor zwei Wochen sogar herausgefunden, es ist erlaubt, es klingt komisch, ist wahrscheinlich gar nicht richtig möglich, aber ich sage es noch einmal so vom Text her, von der Formulierung her, es ist sogar erlaubt, diese Lust am Herrn zu suchen, damit man nachher die anderen Freuden auch hat. Aber das wird, wenn man aktuell weit gekommen ist, gar nicht schief laufen. Denn die größere und die reinere und die schönere Freude und Lust, die sorgt dafür, dass alles in Balance bleibt. Okay, das ist also der erste Punkt in meinem Manuskript. Und jetzt kommen wir am zweiten schwierigen, aber ganz wichtigen Punkt. Und nachher geht es dann ganz schnell weiter. Wir müssen also ermitteln, wie diese Frucht aus uns oder in uns zustande kommt, wächst und sichtbar und schmackhaft wird. Und ich will dazu doch noch einmal ruhig aus einem bestimmten Grunde euch Galater 5, Vers 22 vorlesen. Was ich gerade eben aufgezählt habe, die Frucht des Geistes, unseres Geistes, nicht der Heilige Geist an der Stelle. Der Heilige Geist wächst nämlich nicht mehr. Ein ewig bestehender Geist Gottes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte. Ach, Güte hatte ich vorhin vergessen. Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Keuschheit. Und nun hört in einem interessanten Sinne, wird dann anschließend und auch kurz davor etwas hinzugefügt, was wir irgendwie lösen müssen, was nicht nur irgendwie von theologischer Bedeutung ist. Es heißt nämlich da, gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Und davor heißt es, wenn ihr aber durch den Geist, der eben beschrieben worden ist, geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Gesetz also im Sinne von moralischen Anweisungen und Verpflichtungen. Nicht nur unbedingt das mosaische Gesetz, sondern überhaupt Gesetz. Moralgesetz. Du musst, du sollst, du darfst nicht. Du musst, du sollst, du darfst nicht. Du musst, du sollst, du darfst nicht. Und so weiter. Und hier wird uns gesagt, hört es einmal, dass im Zusammenhang mit der Tatsache, dass unser Geist durch bestimmte Ernährungsbedingungen so eine Frucht entwickelt, dass im Zusammenhang damit das Gesetz nicht mehr gültig ist, nicht mehr wichtig ist und nicht mehr anzuwenden ist. Das ist seltsam, auch schön. Es gibt also einen Gegensatz zwischen Gesetz und Frucht des Geistes. Und das müssen wir ein wenig versuchen zu klären. Ich bitte euch, dass ihr versucht zu folgen, was jetzt kommt. Lesen wir einmal dazu Römer 6, die Verse 18 bis 22. Wenn wir diese Dinge lösen wollen, kommen wir am Römerbrief nicht vorbei. Aber es ist kein schrecklicher Brief, sondern ein wunderschöner Brief. Man muss ihn nur verstehen. Heute ist so viel Heiliger Geist da, heute verstehen wir das. Ganz, ganz sicher, glaubt mir das. Ich lese vor, frei gemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Es gibt so etwas wie eine Befreiung von der Sünde und dann werden wir so auf Gerechtigkeit Gottes ausgerichtet, dass wir ohne, dass wir uns anstrengen, wie versklavt, mit Anführungsstrichen bitte, an Gerechtigkeit Gottes gebunden sind und sie gerne halten. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn wie ihr eure Glieder als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Verfügung gestellt habt, so stellt jetzt, das war eben Vergangenheit, eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Vielleicht noch weiter, Vers 20. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr freie gegenüber der Gerechtigkeit. Also frei von Gerechtigkeit. Die war nicht bei euch. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber von der Sünde frei gemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, wörtlich im Sinne von Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Hier wird uns gesagt, wir erleben eine so dramatische Veränderung, wenn wir Jesus unser Leben übergeben und er dann hineinreden darf in unser Leben und seine Worte uns mitteilt, dass wir einen neuen Geist bekommen. Und wenn dieser Geist sich entfaltet, werden wir Knechte der Gerechtigkeit. Vorher waren wir Knechte der Ungerechtigkeit und der Unheiligkeit. Und wir haben auch eine Frucht entwickelt in unserem Wesen, unserem Auftreten, unserem Charakter, unserem Verhalten. Eine Frucht hin zum Tode. Aber jetzt erleben wir eine Frucht im Sinne von Heiligung, die es an sich hat, dass sie uns in die Heiligkeit, in die Heiligung hineinführt. Das ist das Schöne dabei, ihr Lieben. Diese göttliche Frucht, die ja wächst, die nicht erzeugt werden muss mit Willensanstrengungen und einzelnen Entscheidungen, sondern die einfach wächst, nur indem wir sie ernähren. Diese göttliche Frucht hat es an sich, uns in Heiligung, in Charakterveränderung hineinzuführen. Dazu, weil es noch klarer ist, noch zwei Verse aus Römer 7. Vers 4 und Vers 5, so so seid auch ihr, meine Brüder, das gilt natürlich auch vielen Schwestern, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden. Das ist schwierig, aber jetzt gleich erklären. Denn aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Da kommt das Wort wieder. Denn als wir am Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Lasst mich diese beiden schwer verstehbaren Verse quasi nacherzählen. In den Versen davor, Kapitel 7, 1 bis 3, die ich nicht gelesen habe, sagt der Paulus etwas ganz Einfaches. Er sagt, wisst ihr, wenn ihr verheiratet seid, Mann und Frau, dann dürft ihr nicht einfach aus der Ehe ausbrechen und einen anderen Partner wählen. Wenn ihr das tut, dann seid ihr Ehebrecher. Aber, sagt er, jetzt kommt eine ganz tiefe Weisheit, wenn einer von euch beiden stirbt oder gestorben ist, der andere also tot ist, dann darf der Zurückbleibende selbstverständlich wieder heiraten. Er ist nicht mehr daran gebunden, ewig mit dem nicht mehr vorhandenen verheiratet zu sein, also quasi allein zu sein. Er darf wieder heiraten. Und diese triviale Aussage, die nimmt er jetzt und sagt, genau so verhält es sich mit eurer Beziehung zum Gesetz. Nur, dass in diesem Fall nicht der andere gestorben ist, sondern ihr seid gestorben. Ihr seid nicht mehr die Alten. Die Alten sind die Menschen, die eine Seele haben, eine dominante Seele, die verfügt, was wir tun, und der Körper gehorcht. Wenn wir aber Jesus angenommen haben, dann geschieht in der Tiefe unserer Person etwas wahnsinnig Starkes, Interessantes. Wir kriegen einen neuen Geist, und dieser Geist wird der Seele vorgesetzt und die Seele wird entmachtet. Wir werden also eine völlig neue Art von Schöpfung zugegeben. Die Formationen, unsere Anatomie bleiben vorhanden, ja, im Großen und Ganzen. Aber innerlich sind wir ein neues Wesen. Wir haben einen neuen Geist. Das alte Wesen ist nicht mehr existent, insofern tot. Habt ihr es verstanden? Und das alte Wesen hatte einen Bezug gehabt zum Gesetz und war verpflichtet auf das Gesetz. Aber der neue Mensch ist nicht mehr auf das Gesetz verpflichtet. Das ist der Hammer. Das heißt natürlich nicht, dass du jetzt ein Leben voll von der Lotterie leben sollst, ja, jedem an die Kehle gehen kannst, deine Frau schlagen kannst und so weiter. Nichts dergleichen. Das wirst du gar nicht machen. Du bist besonders weit davon entfernt. Aber das Neue, was nun hier Paulus sagt, ist Folgendes. Deine neue Person, die herauskommt aus diesem Geschehen, mit diesem neuen Geist, die schafft eine innere Frucht, Frucht der Gerechtigkeit, Frucht von göttlichen Tugenden, nicht mehr durch Willensanstrengungen. Und du bist ein völlig anderer Mensch. Und für dich gilt das Gesetz nicht mehr. Du musst es nicht mehr abarbeiten. Solange du noch daran arbeitest, bist du immer noch fleischlich. Das heißt also, deine Seele ist zwar entmachtet worden, aber sie will es nicht wahrhaben. Sie bockt und sie stellt sich dagegen und sie meutert und sie will das nicht wahrhaben. Und sie sagt immer wieder die alten Dinge noch von früher, die du kennst. Und an der Stelle musst du dich durchsetzen mit deinem neuen Wesen. Und dann ist eine völlig neue Situation da. Und die neue Situation, die hat zur Folge, dass du die wunderbaren göttlichen Eigenschaften ohne Willensanstrengungen in dir entwickeln kannst, oder sie entwickeln sich, und zwar in einer bestimmten Weise. Hört noch zwei Bibelstellen und dann sind wir bei diesem schwierigen Thema durch. Und zwar die Bibelstelle Galater 2, Vers 19 und Vers 20. Lese ich aber erst mal Vers 20. Ja. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Das heißt also, Paulus konzidiert, ja, ich lebe noch, aber genau genommen doch nicht mehr ich, sondern in meinem Ich ist auch Christus enthalten. Wie kommt das zustande? Steht im Vers 19, denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Diese diese alte Seele, ich habe vor vielen, vielen Monaten darüber gesprochen, aber ich weiß, das reicht nicht aus, es muss immer wieder neu rekapituliert werden. Diese alte Seele will es nicht hinnehmen, dass sie abgesetzt ist. Und sie meutert dagegen und sie sagt, es gelten noch die alten Regeln, ich habe noch was zu sagen. Ich bin ich und ich bin die entscheidende Instanz in der Person hier. Und nun sagt uns Paulus, wenn wir mit dem Herrn Jesus Christus uns dagegen stellen, dann sind wir dem Gesetz gestorben, wirklich gestorben, und dann sind wir eine neue Person und dann können wir ganz anders leben und ganz anders lieben. Solange wir also noch im Fleisch sind, das heißt, wir werden nicht durch den Geist, den neuen Geist in uns regiert, sondern durch die alten Programmierungen der Seele. Solange wir das sind, produzieren wir die Frucht für den Tod. Weil, hör zu, weil die zerstörerischen Leidenschaften in uns, obwohl wir Kinder Gottes sind, sich quasi am Gesetz hochziehen und erregen und beweisen wollen an den einzelnen Geboten, dass sie, die alte Seele, doch gut, doch stark, doch fähig ist, sittlich einwandfrei ist, indem sie meint, die Gebote alle halten zu können. Und dadurch den Nachweis zu bringen, dass sie gut ist. Und der Nachweis wäre ein Nachweis der Unabhängigkeit von Gott, weil nur Gott gut ist. Das heißt, es ist wirklich so, am Gesetz, wenn wir das halten wollen, spulen wir uns auf und wollen uns beweisen. Und das ist ein Weg hinein in die Unabhängigkeit, in den Fluch. Und all das soll uns nicht mehr regieren. Wir sollen neue Menschen sein, ernährt vom Heiligen Geist und von seinem Wort. Das war der kurze theologische Zwischenschritt, den wir gehen mussten. Und jetzt, ihr Lieben, lasst uns ausgehend von diesen Dingen sehen, wie das unsere Lebenswirklichkeit wird. Wir müssen also eine Lebensweise entfalten, die beinhaltet, dass wir nicht mehr ans Gesetz gebunden sind, mit ihm verheiratet sind, sondern dass wir Jesus angehören, wie es hier heißt, dass wir mit ihm verbunden sind und von ihm ernährt werden und von ihm bestimmt werden und von ihm bejaht werden und nicht mehr vom Gesetz. Und das entspricht, ihr Lieben, dem, was wir im Johannes 15 finden, wovon wir schon einiges gehört haben, wo das so ausgedrückt wird, dass wir in einer Verbindung mit Jesus sind, wie Reben in Verbindung mit dem Weinstock sind und dadurch seine Kraft bekommen, seinen Saft, sein Leben. Die Reben müssen keine großen Anstrengungen machen, sie müssen nur am Weinstock hängen, an ihm dran sein und insofern ein Teil von ihm sein, in ihm sein. Und gleichzeitig kommt eben dieser Lebenssaft aus dem Weinstock durch die Verbindung zur Rebe hinein in die Frucht der Rebe, sodass diese wachsen kann. Und lasst uns das noch einmal, nachdem wir das so eben gehört haben, wie das aussieht, dass wir eine andere Frucht bilden. Lasst uns noch einmal das ganz kurz hören. Ich bin der wahre Weinstock, der einzige Richtige. Und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Vor diesem Vers haben viele Christen Angst, aber das ist nicht nötig, weil der Herr nicht jemand ist, der ununterbrochen mit dem Messer herumläuft und nur Schmerzen zufügt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Sind wir unter dem Wort, ist die Reinheit gegeben. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, denn ihr bleibt in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir oder ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist der entscheidende Satz. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Ihr merkt, wir sind beim Thema geblieben, ja? Nur scheinbar abgerutscht. In Wirklichkeit mussten wir in diesem Zusammenhang herstellen. Wer in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringet und meine Jünger werdet. Das ist eigentlich schon alles. Nur dranbleiben. Nur dranbleiben. Dranbleiben heißt im Verbund mit ihm sein und seine Worte, seine Wahrheiten, seine Liebe, seine Ehrzuweisungen, seine Bejahung annehmen, seine Kräfte annehmen, seinen Geist annehmen. Jesus sagt ja von seinen Worten, meine Worte sind Geist und Leben. Sie beschreiben nicht Geist und Leben oder reden davon, sondern sie sind es schon. Also seine Worte, seine Kraftzuweisung annehmen, mit ihm verbunden sein, ist das Geheimnis. Und darunter wachsen wir und werden wunderbare Reben. Mehr ist nicht zu tun. Vielleicht doch noch eins. Doch noch eins. Das alles muss bewahrt bleiben. Wir müssen unsererseits uns bekennen zu diesem Tatbestand, zu dieser Verbindung und zur Wahrheit. Da gibt es nämlich eine Person, die uns da herausreden will, die uns bedrängt, die uns bezirzt und verführt und belügt und uns veranlassen will zur Selbsthilfe, dass wir doch mehr machen, dass wir sagen, das kann's nicht sein, einfach nur am Weinstock hängen. Es geht nicht. Ich muss mehr machen. Und wisst ihr, wer das ist? Das ist die alte, abgesetzte Seele, die die Bibel Fleisch nennt. Seele entmachtet, aber die es nicht wahrhaben will, Fleisch, ja, die opponiert dagegen. Also wir selbst, ein Teil von uns, nicht mehr unser neues Ich, das ist unser Geist, sondern eben die Seele. Und sie will das nicht hinnehmen. Und sie will immer wieder ihre alte Programmierung durchsetzen. Und sie will ihre Art zu denken, ihre Planungen, ihre Gefühle uns aufnötigen. Das macht sie in einem doppelten Ansatz. Zwei Ebenen. Hört mal zu, ob ihr sie kennt, die Ebenen. Da sagt sie, eine Ebene, die Seele in dir, sagt zu dir, zu deinem neuen Geist, zu deinem Ich, sagt, du, lass dir nichts vormachen. Du bist gut. Du schaffst es. Beweise dich. Zeig, was du kannst, was in dir dran ist. Ja? Du bist einfach dazu geboren, nach oben zu kommen. Du bist ein Kind des Lichtes. Mach dich auf. Zeig deine Kräfte, zeig dein Potenzial, du schaffst es. Du bist ein verborgenes Genie, noch nicht entdeckt, aber du bist es. Und so jubelt diese Stimme dich hoch, um dich zu veranlassen, dass du das Äußerste tust, was du nur kannst. Alles, was in dir ist, ja, um deinen Lebensweg sinnvoll und erfolgreich zu gestalten, es den anderen zu beweisen und dir selbst und auch Gott. Und dann, wenn du so hochgejubelt bist, fällst du tief runter, weil es eben doch nicht geht, weil es nicht geht. Und dann kommt dieselbe Instanz, dieselbe Seele, Fleisch, mit folgendem Schmus. Wenn du am Boden liegst, enttäuscht und entmutigt, dann sagt sie, du, das war doch klar, von Anfang an klar, du wirst es nicht schaffen. Mit dir ist nichts los. Du bist einfach eine Niete und du bleibst es. Eine Schattenpflanze. Lass dich nicht von irgendwelchen verkehrten Hoffnungen neu beflügeln und betören. Du bist ein Kellerkind. Du kommst nicht hoch. Du bist ein Loser, ein Versager. Es ist nicht zu machen. Es ist gut, dass du es am besten jetzt schon einsiehst. Und keine großen Anstrengungen mehr, keine neuen Ziele. Du wirst es nie schaffen. So ungefähr und manchmal noch raffinierter geht dann das Fleisch mit uns um. Und an dieser Stelle, ihr Lieben, müssen wir doch eingreifen. nicht mit gigantischen Maßnahmen, nicht mit Höchstleistungen von Gegensteuerungen, nicht als Titanen, die sich gegen alle möglichen Kräfte stellen, sondern als solche, die doch wiedergeboren sind und die das Wort des Herrn kennen und nur einfach Wahrheit dagegen setzen. Einfach Wahrheit dagegen setzen. Ich lese mal vor, Matthäus 16, die Verse 24 bis 26, ein Wort, das in mehreren Variationen im Neuen Testament in den Evangelien auftaucht. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir? Heute geht es nur ums Verleugnen. Denn wer sein Leben, dort steht Psyche, kann genau gut übersetzt werden mit Seele und wird von vielen Übersetzungen auch so übersetzt. Denn wer sein Leben, seine Seele erhalten will, die alte Seele, der wird es verlieren. Wer aber seine Seele verliert um meinetwillen, der wird's finden, der wird sie finden. Weiter. Was hilft es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden hier an seiner Seele? In diesem Fall hat der Übersetzer Seele übersetzt, was richtig ist. Davor hätte er das auch machen können. Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Das reicht. Ihr Lieben, jetzt kommt der Punkt, wo es spannend wird. An der Stelle entscheidet es sich, ja, ob du eine langweilige, charismatische Nudel bist oder bleibst, ja, oder ein Mensch wirst, in dem der Herr sich wirklich veroffenbart. Indem du nämlich sagst, ich habe das kapiert. Das Wort verleugnen habe ich nie richtig verstanden, aber in dem Zusammenhang, wie ich es jetzt gehört habe, gibt es sehr viel Sinn. Es ist nämlich die Seele erst einmal, die das Neue in mir verleugnen will. Sie sagt, sind die alten Dinge noch da? Du bist der alte Mensch. Du hast ein paar neue gedankliche Inhalte, aber ansonsten bist du der alte Mensch. Aber die Bibel sagt, nein, du bist eine neue Schöpfung geworden. Eine wirklich neue Schöpfung, ein neuer Geist. Die Mitte deiner Person, dein Ich ist nicht mehr die Seele, sondern dein Geist. Und nun soll dein Geist reden. Er soll das verleugnen, was die Seele daherredet. Womit sie das Neue verleugnet. Also Wahrheit gegen Unwahrheit setzen. Und das müssen wir machen. Machen, nicht nur wissen, sondern machen. Du musst dieses lügenhafte Aufbegehren der ambitionierten oder selbstmitleidigen Seele, einmal ganz oben, einmal ganz unten, um dem zu entgegnen und damit klar zu machen, dass eine Veränderung wirklich stattgefunden hat, auch wenn du möglicherweise zur Zeit nicht viel davon fühlst, aber sie ist da. Du musst eine Wahrheitsfestlegung vornehmen. Ungefähr derart, dass du sagst, ich weigere mich, auf diese Stimme in meiner Seele zu hören, die mir Dinge einreden will, die gar nicht mehr stimmen und mich wegziehen will vom Herrn. Zur Ebene 1, wo du hochgejubelt werden sollst, sollst du den Mut haben zu sagen, das stimmt nicht. Ohne ihn, ohne Jesus, getrennt von ihm, kann ich nichts. Du sollst viel, aber nicht alleine. Ohne ihn schaffst du es nichts. Ein Wort, ein Satz. Das ist ungefähr das, was wir in den Wochen zuvor als die Theologie der Stärke nach Einsicht unserer Schwäche formuliert haben. Und dann zur Ebene 2, wenn du auf dem Boden bist, dann sollst du vielleicht einiges mehr sagen. Am besten die halbe Schrift. Nämlich sagen, der Herr sagt mir, dass ich schwacher stark bin. Ha, ich bin also stark in ihm. Ich bin ein Fels in ihm. Ein Petrus, eine Petra, ein Überwinder, ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Ich habe seine Erbschaft in mir. Seine DNS, seine göttliche DNS ist in mir. Ich bin mit ihm verwandt. Ich bin mit ihm verwandt. Sein Wesen, seine Art, seine Gerechtigkeit ist in mir. Ich bin zum Sieben berufen. Ich bin ein Überwinder, mehr als ein Überwinder. Das musst du sagen. Das musst du sagen. Das musst du wirklich sagen. Habt ihr mich verstanden? Das ist eine Bitte. Ich kann euch ja nicht auffordern kann ich euch auch noch, aber ich darf nicht befehlen. Ich muss also keusch meine Position einhalten. Aber ihr Lieben, ich möchte euch sagen, das ist eine Anweisung, eine Anordnung, die ernst zu nehmen ist. Buchstäblich, ja. Lass doch nicht mehr zu, dass die Gefühle X und Y irgendwelche schwachen, blöden Gefühle über dich kommen und dich beherrschen. Du musst gegenkontern. Der Herr sagt, viele Mal hat das gesagt, du musst das Reden deiner Seele verleugnen. Die dich verleugnet, musst du verleugnen. Und die Wahrheit gegenstellen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Tagelang, wochenlang, monatelang. Und du wirst dich wundern, was aus dir wird. Eine Rakete. Oder schlechtes Bild, wir sind bei der Frucht, ja. Also ein super Baum, aber ein wandelnder Baum, ja. Irgendwo hört das Bild auf, ja. Ein wandelnder Baum. Und jetzt, ihr Lieben, schaffen wir es noch. Oh, das ist toll, 10 vor 12, wir schaffen es noch, Halleluja. Wir schaffen es noch, ja. Keiner bitte folge einem Gedanken, oh, wenn ich möglichst schon nach Hause komme, ja. Du darfst das Folgende nicht verpassen. Und jetzt will ich dir die Auswirkungen im Hinblick auf das Thema Gebetserhörungen, das wir ununterbrochen dabei weiterverfolgen, kurz nennen. Dein richtig ernährter Geist, der schafft so etwas. Er produziert, das ist ein schwacher Ausdruck, er bewirkt so etwas in dir wie eine neue Haltung, eben die Frucht des Geistes. Und das ist nicht nur Liebe, das ist ganz wichtig, das Allerwichtigste, nicht nur Freude, was besonders wichtig ist im Umkreis des Themas Gebetserhörungen, das ist nicht nur Freundlichkeit, das ist auch Güte, Demut, Sanftmut und Glaube. Und Glaube. Wenn du diesen Prozess durchläufst, und zu eurer Ermutigung möchte ich sagen, man kann das in Tagen bis Wochen zu erstaunlichen Fortschritten schaffen, wenn man sich dem ergibt, dann kommt in dir eine Stimmung und eine Befähigung zustande, die extrem wichtig ist für Gebetserhörungen. Von der Stimmung hatten wir schon vor 2 Wochen gehört, das passt so gut in den Rahmen, wer hat, wird gegeben werden. Wenn wir uns von ihm lieben lassen, steht im selben Kapitel, wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich euch, lasst euch lieben, bleibt meiner Liebe. Wenn wir uns von ihm lieben lassen, dann heißt es 2 Verse weiter, entsteht daraus Freude, seine Freude. Und wenn seine Freude in uns ist, wird es besonders leicht sein, mit dieser Freude voll erfasst und innerlich fasziniert von dem, was wir an Gegenwart Gottes erleben, zum Vater zu gehen und ihm unsere Gebetsanliegen vorzulegen. Dann heißt es ein Kapitel weiter. Und wenn wir dann in dieser Verfassung zum Vater gehen, werden wir erhört werden, damit unsere Freude vollkommen werde. Habe ich schon ein paar Mal erzählt. Nur noch einmal zur Erinnerung. Ja. Seine Freude, die Freude des Geliebtseins, des Angenommenseins, des Bejahtseins, der Entschuldung, der Gerechtigkeit, all das in uns. Und wenn wir voll von dieser Freude sind, ist es ganz leicht, Gebetserhörung zu erleben. Hier in diesem Zusammenhang will ich das noch einmal anders euch verdeutlichen. Eine andere Form der Belegung, wie das geschieht. Diese neue Haltung in dir und in mir und in uns allen, die durch die Frucht des Geistes zustande kommt, wenn wir uns eben ernähren aus seinem Wort, aus seinen Verheißungen, aus seinen Zusagen, aus seinem Geist heraus leben und der Lüge widerstehen, sie verleugnen. Diese neue Haltung hat eben auch noch diese besondere Befähigung in sich, dass sie uns göttlichen Glauben schafft. Und damit ausgestattet, siehst du die Dinge, die du haben möchtest, bereits in Existenz, bevor du sie bekommst. Wirst du vom Fleisch regiert, vom alten Denken, siehst du das nicht. Du siehst nur die Schwierigkeiten, nur die Probleme, nur das Sichtbare, nur das Vorhandene, nur die Dinge, die gegen dich stehen. Nur das siehst du, du siehst nicht das Neue. Dein Fleisch ist zum Gehorsam, ein Zitat aus Römer 8, nicht fähig, zum Glauben nicht fähig, zum Sehen nicht fähig. Wenn deine alte Denkweise dominiert, also nicht aus diesem erneuerten Geist heraus lebst, dann kannst du nur wünschen, dass diese Dinge geschehen oder jene verschwinden mögen, die dich plagen. Und du kannst nur Gott bitten, dass er es dir geben möge. Aber du gehst faktisch immer von dem Nicht-Vorhandensein des Segens aus, den du brauchst. Das könnt ihr mir folgen, ja? Du gehst erstmal davon aus, das ist nicht da, was du brauchst. Und dann, indem du quasi von dieser Sache ausgehst, die für alle sonst selbstverständlich ist eigentlich, jeder könnte fragen, wie soll es anders sein, bist du immer in einem ständigen Kampf gegen Zweifel und Unglauben. Und in deinen Augen, sei ehrlich, folge mir. In deinen Augen ist dann Gott, wenn du etwas brauchst und zu ihm kommst, sag, bitte, bitte, gib es mir. Und es kommt nicht gleich, dann ist in deinen Augen Gott der Verhinderer. Derjenige, der so unwillig ist, vielleicht sogar der Buhmann. Er ist das Problem, das umgestimmt werden muss. Und du bist ein Teil des Weltsystems, voll von Problemen und Nöten und Zwängen. Und du erlebst das wie ein Kampf gegen Windmühlenflügeln. Und das Ding ist verkehrt, von vornherein verkehrt. Was ist das Richtige? Wenn du dich ernährst, richtig ernährst, und wenn du der Lüge entgegentrittst, die dir sagt, was du nicht bist, was nicht stimmt, und dir sagt, was du bist, was auch nicht stimmt, sondern wenn du einfach genau auf biblischer Höhe agierst, dann wächst in dir Weisheit und Einsicht und vor allen Dingen Glauben. Und du betest total anders. Dein Geist, der dann wirkt, der bittet nicht und bettelt nicht, Herr, gib doch das, Herr, bitte gib doch jenes, tu doch etwas, sondern du siehst das bereits, was du brauchst, mit geistlichen Augen, mit offenen Augen. Und du trittst mitten hinein in den Segen. Und du rufst das, was nicht ist, dass es wäre, als ob es schon wäre, Zitat aus Römer 4. Und du gehst davon aus, dass alle himmlischen Segnungen schon da sind in der unsichtbaren Welt, Zitat aus Epheser 1, Vers 3. Du bist also nicht noch in der Situation des Nichthabens und Nichtskönnens und des Begehrens, sondern du trittst hinein in die Wirklichkeit, voll von Glauben, voll von Freude, weil der Herr mit dir ist und weil du seine Innenrealität erlebst, ja, und du beanspruchst es einfach. Das geht sogar so weit, dass du an manchen Stellen gar nicht mehr bittest, sondern du weißt genau, es ist da und du holst es einfach ab. Du holst es ab. Die alten Strategen unter uns, die die Gottesdienste seit vielleicht Jahren, Jahrzehnten verfolgen, die kennen, jetzt müsste eigentlich wieder der Hinweis kommen auf das griechische Wort aiteum, was mit bitten übersetzt wird, was eigentlich bedeutet haben wollen, verlangen, einfordern. Interessanterweise. Und nur als nebensächliche Bedeutung diesen Bedeutungsinhalt bitten hat. Und das steht auch hier. Und der Herr will dir sagen, wenn du richtig siehst, weil dein Geist entwickelt ist, dann wirst du nicht herbeibitten, was noch nicht da ist, sondern du wirst sehen, dass durch das Kreuz und die Auferstehung alle Segnungen uns bereits gegeben sind und in einer unsichtbaren Vorform vorliegen und du weißt das und du siehst das und du bist nicht bekümmert und betroffen von der Abwesenheit der Hilfe und jammerst und klagst herum und bittest und bettelst, ja, immer wieder neu überwältigst von Zweifel und von der Tatsache, es rührt sich ja nicht, also ist doch nichts da. Nein, nein, du trittst hinein und bleibst dabei und siehst das und sprichst es an und es muss geschehen. Und dabei wird der Vater verherrlicht. Und du wirst ein lebendiger Segen, Halleluja, ein unleugbarer Segen. Und die Augen der Menschen folgen dir. Oh, da kommt er wieder, da ist sie. Wenn ich wie sie höre, was sie alles bekommt, fantastisch. Diesen Gott, ihren Gott, seinen Gott muss ich auch haben. Halleluja, Halleluja. Und da wollen wir hin, da wollen wir hin, da wollen wir hin. Damit bin ich wieder bei dem Ende, ihr kennt das bereits, ja, egal von welchem Thema ich rede. Ich lande schließlich dort, dass die Segnungen, die wir so bekommen, uns ausstatten zu einem praktischen Zeugnis. Wir brauchen keine Tricks, wir brauchen keine Methoden. Es gibt einige gute Methoden, die kann man zusätzlich noch anwenden, ohne Frage. Aber wir kommen von der Mitte her, von der göttlichen Befähigung, von seiner Liebe, von seiner Kraft, vom Übernatürlichen. Da kommen wir her. Und wenn wir das haben, ihr Lieben, dann haben wir die entscheidende Ausrüstung, um dann wirklich total entspannt, indem wir einfach wir selbst sind, aber eben die neuen wir selbst, ja, dass wir da auf diese Art und Weise Leute bekannt machen, vertraut machen mit dem Evangelium, weil sie hingezogen sind zu der Anschauung des Evangeliums, dass sie, die sie bei uns sehen. Das ist der Herr. Und das wollte ich auch zum Schluss mal vermitteln. Mein alter Vater sagte mir, er hatte in seiner Kompanie, er war in zwei Weltkriegen, einen lieben Mann, ein Unteroffizier war das. Und wenn der aufgefordert wurde, zu irgendeinem Thema sich zu äußern, fing er damit an, aber endete ganz sicher immer wieder bei seinem Maschinengewehr 0815. Da kommt der Name her. Immer wieder. Und ihr Lieben, lasst euch sagen, egal von welcher Seite wir uns dem Wort, dem Herrn, dem Heiligen Geist nähern und was wir von ihm empfangen und erwarten und bekommen, am Ende soll es auch göttliche Munition, aber eben andere als ein Maschinengewehr, sein, göttliche Munition, dass wir damit nicht auf die Menschen, sondern auf das schießen, was sie behindert. Und solche lebendigen Einladungen seien für ihn. Wir können nur das weiterreichen, was wir bekommen haben. Fragen euch, haben wir heute etwas bekommen? Wollen wir es umsetzen, ja? Habt ihr alle Anteile voll verstanden? Wollt ihr sie mitnehmen, ja? Bitte schiebt die Predigt nicht zur Seite, dann hat sie keinen Sinn. Dann saßt ihr nur einermaßen trocken heute, sie 2 Stunden hier. Aber es soll mehr daraus geschehen. Wir wollen andere Menschen sein, selbst zum Segen. Höre noch zum Schluss diesen letzten Satz. Es war schon 12:02, aber einen Satz noch. Es ist nicht so, dass du die Frucht des Geistes erst einmal entwickeln musst, so als ein notwendiges Übel, um nachher dann die schönen Gebetserhörungen zu bekommen. Das ist eine völlige Verdrehung der Verhältnisse. Die Frucht des Geistes ist der eigentliche Hochgenuss, der Primärgenuss. Und danach sollen die Gebetserhörungen kommen und sie sind der Sekundärgenuss. Niemals ranreichend an das Schöne, an die Gagawat, Gegenwart Gottes, seine Anwesenheit, seine Liebe, seine Freude, seine Bejahung, niemals heranreichend. Das ist der entscheidende Punkt. Amen. Amen. Preis Gott. Kommt ihr nicht hoch? Doch. Ja. Also, bete ich heute gleich jetzt schon. Sollte unter uns jemand oder mehrere sein, die noch keine lebendige Beziehung zum Herrn haben, dann kann ich nur Ihnen sagen, seien Sie klug, seien Sie klug. Diese Dinge, die Sie heute gehört haben, sind erfahrbar. Man kann ihre Realität erleben, regelrecht einlösen. Kommen Sie zum Herrn. Mit ihm beginnt eigentlich das Leben. Dringende Einladung, dringende Bitte. Man kann sich entscheiden dafür. Man sitzt nicht hinein, sondern man sagt ein Ja dazu. Herr, ich brauche dich. Danke, dass du meine Schuld, meine Ungerechtigkeit getragen hast. Und ich nehme es an. Ich gebe dir meine Sünde. Ich sage, ich bin ein Sünder. Ich brauche Vergebung. Und der Herr gibt dir mehr als Vergebung. Gerechtigkeit, ewiges Leben, Kindschaft. Okay, das zuvor und jetzt wollen wir beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass dein Wort lebendig und verstehbar und logisch ist. Und es tut uns gut zu sehen, wie da wunderbare, schöne Wahrheitsbeziehungen zwischen den einzelnen Positionen sind, wie das alles zusammenpasst. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass wir jetzt aber nicht vor einer Riesenaufgabe stehen, sondern dass du in uns bist, dass du zu uns kommst und in uns bist. Und dass du, wenn du unser Okay bekommst, unser Ja, uns wirklich durchführst durch diese fantastischen Erfahrungen hinein in diese Mündigkeit. Und ich danke dir, dass es nicht ein Märchen ist, dass es so etwas gibt wie ein mit dir gekreuzigt sein, sondern dass es eine Realität ist und dass dieses gekreuzigt sein bedeutet das Ende unserer Verpflichtung auf gut sein müssen und uns anstrengen und Gehorsamsleistungen, sondern dass du selbst in uns das tust und dass deine Liebe uns befähigt zu handeln, wie du es willst. Und ich danke dir für diesen Nachschlag der Gebetserhörungen. Du siehst, was wir brauchen. Du siehst, was diese Gemeinde braucht, was jeder Einzelne hier in diesem Raum braucht. Und der Herr sagt dir noch einmal direkt und persönlich, es ist wirklich sittsam und erlaubt und frei von jeder Form von Unanständigkeit, Wünsche zu haben, was sich bei dir ändern soll. In den externen Bezügen deines Lebens. Es ist erlaubt, es ist richtig. Und der Herr will sie dir geben. Aber du hast es heute verstanden. du rutschst hinein in eine besondere Form von geistlichem Ehebruch, wenn du nur das eine haben willst, aber ihn nicht direkt. Und lass dir sagen, er wartet auf dich. Er will dich beglücken. Er will dich erfreuen. Er will dir beides geben. Erst sich selbst und dann alles, was du brauchst. Und so empfange jetzt diese Gewissheit, dass du nicht eine Ausnahme bist. Ich segne dich jetzt mit einem frischen Schub vom himmlischen Segen, der jetzt hineinfällt in deinem Leben, mit einer Entscheidung voll von Freude und Vorgeschmack auf das hin, was du erleben sollst. Ich segne dich mit der Erfahrung, dass du die Gegenwart Gottes erlebst als beglückend. Ich segne dich mit seinem göttlichen Frieden. Und der Herr sagt dir, ich will dich baden in den Fluten meiner Liebe. Und du musst dich nicht anstrengen. Hab doch den Mut, vor dem Herrn zu erscheinen, wie du bist. Und er kommt zu dir. Und er umarmt dich. Und er erfüllt dich. Und es ist seine größte Freude, dass er dich beglücken darf. Das ist sein Wesen. So empfange das. Geh mit dieser Botschaft nach Hause. Lass keinen Teil aus. Und sprich auch das aus, was du in der Kraft Gottes bist und was du auch nicht mehr bist. Lass dich nicht betrügen. Herr, wir danken dir für deine aufbauenden Wahrheiten. Wir danken dir, dass du so nah und so gut bist. Und dass du das, was hier so allgemein ausgedrückt worden ist, in jedem Fall einzeln noch justierst an unsere eigenen Lebensentscheidungen und Lebensumstände. Herr, ich segne diese Gemeinde. Wir alle empfangen den Segen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die relevant ist, die in ihrer Umgebung, in der Welt, in der Umwelt dich darstellt und verlockend ist für dich. Eine einzige Einladung hin zu deiner Art, zu deinem Wesen, zu deiner Güte. Amen. Amen. Auch heute gilt noch, während wir jetzt singen, können alle, die in irgendwelchen Nöten sind, gerne nach vorne kommen. Und kommt allerdings mit dem Glauben, den ihr habt, der schon da ist. Ja? Und wir tun unseren dazu. Und wir gehen gemeinsam zum Herrn. Und wir werden eins vor Gott sein und dann bekommen, was er uns gerne zugesagt hat und gerne geben will. Okay.